Naja, aber natürlich weiß jeder davon. Von Eriushofen. Das gibt's halt.
Vom Haupteingang kommt man hier rauf. Ein berühmter Ort.
Wir hatten ja nichts mehr. Da war der Moment, ja, wohin gehe ich jetzt?
Du willst nach Eriushofen gehen? Eriushofen, das ist doch das Letzte. Da wohnt der verarmte Adel.
Das ist jetzt die Steinhalle. Alles deutscher Marmor.
Ab nach Eriushofen.
Die armen Prinzessinnen von Eriushofen.
Da drüben ist der Springbrunnen, wo wir immer baden. Da kann man richtig schwimmen. Ich meine, immer im Kreis nur rum. Aber es ist doch eine gute Erfrischung.
Mittellose Adelsdamen und ihr Schloss. Ein Feature von Anja Kempe.
Eine der Damen lag im Sterbebett und las unentwegt in einem dicken Buch. Die Pflegerin nahm an, es sei die Bibel. Als sie aber genauer hinschaute, sah sie, es war der Gotha, das Namensverzeichnis europäischer Adelshäuser. Im Flur des Schlosses gibt es einen Stau. Um Punkt 12.30 Uhr geht es zum Mittagessen.
Wie du mal erst.
Ja, danke.
Der Ehrenkodex des Adels sagt in der Resolution europäischer Adelsverbände, Pünktlichkeit ist erhaltenswert, Haltung ist erstrebenswert, Humor ist zukunftsweisend und alle Menschen sind anders. Der Adel ist auch anders.
Nein, da sitzt die Ali. Dort.
Gibt es mal noch Zank um die Sitzplätze?
Nein.
Nö.
Die Kartoffeln stehen auf dem Tisch und Bratwurst mit Buttermöhren. Prinzessin Marie von Schöneich-Karolath nimmt Platz.
Das ist ja schon verkehrt. Mein Name ist Marie, Prinzessin von Schöneich-Karolath.
Marie Aloysia Mathilde Manfreda Sophia Prima Felicina Basilia, Prinzessin von Schöneich-Karolath, geborene Mensdorf-Pouilly, sitzt zwischen Franziska Gräfin von Schönburg-Glauchau und Ruth Baronin Geier von Schweppenburg. Alle Damen finden einen Platz an der langen Tafel. Und wenn Gäste im Schloss sind, zum Beispiel eine Reporterin, dann wird ein Teller mehr aufgestellt. Adelheid Gräfin von Galen stellt die Damen vor, damit der Besuch weiß, mit wem er es zu tun hat.
Das ist die Gräfin Schönburg. Ich bin Gräfin Galen, Baronin Geier, Frau von Taden, Baronin Fürstenberg. Dahinter steht die Gräfin Schasberg. Auf dem Stuhl sitzt die Baronin Wendt. Und da hinten steht noch, wer ist das denn? Ah, Beißel, Baronin Beißel. An der Tür steht auch Gräfin Spät. Da kommt Baronin Romberg rein. Baronin Romberg.
Baronin Romberg setzt sich neben Gräfin Schasberg. Der große Tisch, 7 Meter lang, steht in der Mitte des Raumes. An den Wänden hängen Ölgemälde im Rembrandt-Stil.
Hier waren früher große Kamine, die sind jetzt abgestellt. Vor der Tür ein Balkon, dahinter ein schöner weiter Blick in den Park.
Gräfin Spee hat ihren Platz direkt an der Balkontür.
Das ist die Kräfte, die ums Haus fließt. Alles mit Enten sind da, Gott sei Dank.
Vom Balkon des Speisezimmers aus blickt man auf die Kräfte. Das ist die westfälische Bezeichnung für einen Wassergraben, der ursprünglich ein Annäherungshindernis war und ein Schloss zu Verteidigungszwecken umgab. Gräfin Spee faltet die Hände zum Tischgebet. Gebetet wird katholisch. Alle sind mal dran mit Vorbeten, außer die, die nicht an Gott glauben oder evangelisch sind, erklären Baronin Warburg und Gräfin Schasberg.
Katholisch, das ist Voraussetzung, nicht? Aber sie machen jetzt auch Ausnahmen.
Ich bin Protestant.
Immer reihum werden die Schüsseln gereicht. Gräfin Galen rümpft die Nase. Die Möhren hätten länger kochen müssen.
Was ich jetzt sage, kommt drauf.
Aber ich schneide Unanständiges raus.
Ja. Ich sag nichts Unanständiges.
Gräfin Spee hat eine Idee für die Verwendung des Essens, das auf dem Teller zurückbleibt.
Wenn du das vom Balkon herunterschüttest in die Kräfte, dann freut sich Otto.
Genau.
Otto ist ein Karpfen. Er wohnt unten in der Schlosskräfte. Doch einige Damen sind der Meinung, Otto sei in die ewigen Jagdgründe verschwunden.
Otto, es gibt es nicht mehr.
Ab neulich hätte jemand ihn gewählt.
Prinzessin Schöneich-Karolath piekt ihre Gabel in die Bratwurst. Früher bei ihr zu Hause gab es oft Hefeknödel mit Gulasch.
Südmähren. Kein Mensch weiß, wo das ist. Bei Iglau. Böhmen und Mähren hat ja zu Österreich gehört bis 1918.
Die Prinzessin reicht der Gräfin gegenüber die Schüssel.
Annemarie, Gräfin Beißel von Gimnich. Und ich bin Holländerin. Ich bin geboren auf Bali in Singaraja, das Indonesien jetzt. Damals war es holländisches Indien.
16 Damen wohnen im Schloss. Das Adelsregister von Ereshofen, dem Wohnsitz für verarmte Adelsdamen, kann sich sehen lassen. Im Grunde kann man sagen, hier versammelt sich der komplette deutsche Gotha in den Grenzen von, nein, nicht von 1937, eher von Holland bis Böhmen, in den Grenzen des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Gräfin Spee beißt in die Bratwurst.
Mein Name ist Marizita, Gräfin von Spee, geborene Freiin von Pereira Arnstein. Also das ist ein portugiesischer Name. Die Vorfahren von meinem Vater kamen lange Jahre vor dem Wiener Kongress nach Österreich. Alles Offiziere, immer Offiziere. Familie meines Vaters waren immer seit vor dem Wiener Kongress immer Offiziersfamilien, alle. Ziemlich hoch dekoriert, Gott sei Dank, die Pereiras.
Das ist hier der Ahnensaal. Hier werden die Feste gefeiert, hier wird getanzt.
In der Ecke des Ahnensaals steht ein blitzblanker schwarzer Flügel. Aber niemand kann hier spielen.
Nee, ich kann nicht.
Adelheid Gräfin von Schulenburg ist Äbtissin und leitet das Seniorenheim für Adelsdamen. Doch nicht mit Stab, Schärpe und Kruzifix regiert sie das Schloss, sondern ganz weltlich, im apfelgrünen Leinenkleid und mit orangerot bemalten Lippen.
Es schließen sich noch andere Räume an, die auch zur Verfügung stehen.
20.000 Quadratmeter misst der aristokratische Wohnsitz, einschließlich Park. Manchmal mieten Hochzeitsgesellschaften oder Leute vom Film Teile des Schlosses. Aber ansonsten können die Damen alle Räume benutzen. Das Schloss gehört der Rheinischen Ritterschaft. Das ist eine Vereinigung rheinländischer Adelsfamilien, eine Art Gewerkschaft für Grafen, gegründet 1837, um adlige Besitztümer vor preußischem Einfluss zu bewahren. Die Macht des Adels ging zu Ende und mit der Industrialisierung des Wilhelminischen Kaiserreichs war sein Untergang besiegelt. Adlige Schlossherren konnten sich nur noch als landwirtschaftliche Unternehmer versuchen.
Das Bürgertum, das ist sicherlich in geschäftlicher Hinsicht sehr viel pfiffiger als der Adel, nicht? Und so sind eben manche Schlösser in bürgerliche Hände gekommen.
Der Adel hatte zunehmend Mühe, all die Schlösser und Anwesen zu finanzieren.
Das Bürgertum hat eben dem Adel auch einige Schlösser abgekauft, weil die es einfach nicht mehr halten konnten. Großen Pulk von Verwandten und Familie hinter sich hatten und das einfach nicht mehr bezahlen konnten, diese großen Anwesen.
Viele Familien konnten die Frauen, die unverheiratet blieben, nicht mehr über Wasser halten. 1920, 2 Jahre nach Gründung der Weimarer Republik, wurde das Schloss Ereshofen zum Stift für bedürftige, ledige, katholische, adlige Fräuleins.
Die letzte Erbin war eben eine Gräfin Marie Nesselrode, die das Ganze dann der Ritterschaft vermachte, mit der Auflage, ein Damenstift hier draus zu machen. Weil sie eben beobachtet hatte, dass die unverheirateten Frauen immer wieder in die Familien zurückgeholt wurden, aber nichts verdienten. Und deshalb hat sie gesagt, für die muss gesorgt werden. Es heißt ja auch, für alleinstehende, adlige, katholische, unvermögende Damen. Also das heißt, dass sie auch kein Vermögen haben sollen. Sie bekommen, was sie brauchen vom Stift. Wenn sie eben eine kleine Rente haben, dürfen sie behalten. Davon könnten sie nicht allein in der freien Wirtschaft leben. Und deshalb ist das eigentlich ideal hier. Und es ist wohl einmalig in Deutschland, wenn nicht gar in Europa, ja. Und wir haben mittlerweile eben auch Verwitwete, aber die sollten zumindest kein Vermögen haben. Und so haben wir doch einige.
Mein Name ist Franziska Gräfin und Herrin von Schönburg, Glauchau und Waldenburg. Ich werde ein Schloss in Glauchau, ein Schloss in Roxburg und ein Schloss in Wechselburg, in dem ich eigentlich 16 Jahre ganz gelebt habe. Und das ist für mich die Heimat.
Franziska Gräfin von Schönburg-Glauchau gießt etwas Butter über die Möhren. Verarmen konnte der Adel nicht nur durch Abschaffung des Kaisers, sondern auch durch Enteignung. Das war historisches Pech. Alle Adligen in Ostdeutschland und den ehemaligen deutschen Ostgebieten hatten nach dem Zweiten Weltkrieg historisches Pech. Und wer kein Vermögen retten konnte, hatte doppeltes Pech.
Mein Bruder Joachim, der 11 Monate jünger ist als ich, ist der Vater von der Gloria Thon und Taxis. Aber ich würde nie sie anbetteln für Geld. Die Gloria hat eine Riesenfamilie. Und wenn sie anfangen würde, einen zu unterstützen, müsste sie alle anderen auch unterstützen. Ja, kann sie ja nicht alle durchfüttern.
Ist das Quark? Zum Nachtisch gibt es eine Quarkspeise. Gräfin Schönburg-Glauchau schiebt Gräfin Dehm ein Schälchen zu. Gräfin Dehm hat keine nähere Verwandtschaft mehr.
Meine Geschwister sind alle gestorben, leider. 2 jüngere Brüder und 3 ältere Schwestern hatte ich. Alle gestorben. Bin mir als Einzigste übrig geblieben. Aber man kann nicht klagen. Es ist ja hier so komfortabel, dass man, auch wenn man reich wäre, hierher gehen würde. Es ist wirklich sehr nobel hier.
Gabriele Gräfin von Dehm nippt am Quark. Ihre Familien sind ebenfalls vom Fortgang der Geschichte erwischt worden. Ihr Mann in Böhmen und ihre Herkunftsfamilie in Schlesien. Gräfin Dehm ist eine gebürtige Schaffgotsch. Das alte oberschlesische Adelsgeschlecht besaß in der Nähe von Grodkau, heute polnisch Grodkow, ein Residenzschloss. Einen dreistöckigen Palast mit 50 Räumen auf jeder Etage und mit Zinnen bewehrten Türmen, von wo aus man auf die hohen Sudeten schauen konnte, wo die Kohlegruben der Schaffgotsch waren. Das Bergbauimperium Schaffgotsch. Bis 1945 befand sich der gesamte schlesische Teil des Riesengebirges in ihrem Besitz. Doch dann wurden die Kohlegruben und das Riesengebirge verstaatlicht. Und das Schloss auch.
Das haben die Polen angezündet. Wir sind schon eher gegangen. Wir haben es nicht abgewartet. Aber die Sachen waren ja alle drin geblieben. Konnte ja die Möbel nicht mitnehmen. Oder die Bilder, das war unmöglich. Uns war wichtig, ja, die Kleider. Aber das vergeht, man hätte was anderes mitnehmen sollen. Aber man war gar nicht darauf vorbereitet. Meine Mutter hat noch einen Schmuck mitgenommen, das ist ihren Schmuck. Der ist gerettet worden. Aber sonst ist alles dort geblieben. Man konnte ja nicht so viel mitnehmen auch. Wir sind ja noch im Auto geflohen. Kann man ja nicht viel mitnehmen. Irgendwo hatte ich Bilder von unserem Schloss, aber wo ich die jetzt hin habe, weiß ich jetzt nicht.
Wir wurden ins Armenhaus eingewiesen, aber da war nichts eigentlich, nicht? Wir hätten den Winter nicht überleben können.
Prinzessin Schöneich Karolats Herkunftsfamilie Mensdorf-Poyi hatte ein Schloss in Mähren.
Ich bin am 9.6.1928 in Kneschitz in Südmähren geboren. Auf einem Schloss meines Großvaters Kolalto. Das war eine Republik, die Tschechische Republik, nach 1918. Die Tschechoslowakei hat sich abgetrennt von Österreich und war eine eigene Republik und war ein Vielvölkerstaat. Österreich war auch ein Vielvölkerstaat. Österreich, Ungarn, nicht? Und dann Jugoslawien und die Tschechei war ein Riesengebiet. Das war die K&K, eine Monarchie unter Habsburg.
Prinzessin Schöneich-Karolat greift nach den Tellern. Das Personal deckt nur ein. Abräumen müssen die Damen selbst. Früher zu Hause war das anders.
Man hatte ja furchtbar viele Dienstboten damals, weil es war für einen Apfel und ein Ei hat man ja. Die haben ja keine Krankenkasse gehabt und nichts. Und sie waren froh, wenn sie eine Arbeit gehabt haben im Schloss und ausgebildet wurden, nicht als Küchenmädchen oder so irgendwas. wir sind dreisprachig aufgewachsen, nicht? Wir haben mit den Eltern Deutsch gesprochen und mit den, also Leuten, mit denen haben wir Tschechisch gesprochen. Und dann hatten wir eine Französin, die schon bei meiner Mutter war, und mit der haben wir selbstverständlich Französisch, nicht? Und Anfang der 30er Jahre, das weiß ich aus den Memoiren meiner Mutter, wurde gefragt, welcher Zunge man ist, nicht? Der Jasik. Und da hat mein Vater uns als Deutsche gemeldet, weil wir sind in deutsche Schulen gegangen. Und zwei Brüder meines Vaters haben sich damals als Tschechen gemeldet. Die wurden, wie die Deutschen gekommen sind, enteignet, nicht? 39, wie die Deutschen in die Tschechei gekommen sind. Und mein Vater und ein anderer Bruder haben sich als Deutsche gemeldet. Die mussten 45 heraus, nicht? 45, ich glaube am 8. Mai kamen zuerst die Amerikaner zu uns und 14 Tage später haben die gewechselt mit den Russen und dann waren die Russen da. Wir wurden aus dem Schloss ausgewiesen, weil es kam ein Narodni Spravets, ein Volksdirektor oder was, der das übernommen hat. Und der hat furchtbar Angst vor uns gehabt und der wollte uns nicht im Schloss haben und hat uns eben rausgeschmissen. Und wir lebten also alle zusammen dann in dem Armenhaus. Und da hat meine Mutter im Oktober 45, ich war damals 17 Jahre alt, ich wurde also bei Verwandten untergebracht in Rüdenhausen. Man war ja mit denen allen verwandt, mit den Leuten. Ich war also da ein Cousinchen.
Prinzessin Schöneich Karolath hütete die Kinder der Verwandtschaft.
Da habe ich meinen Mann kennengelernt. Er war aus Schlesien. Er war Knecht im Kuhstall und ich war Kindermädchen im Schloss. 20 Mark im Monat verdient. Aber meine Eltern hatten 6 Kinder und konnten nicht uns eine Ausbildung verschaffen, nicht? Und nachdem ich da meinen Mann ja schon kannte und wusste, dass ich ihn früher oder später heiraten werde, so habe ich eben weiter das Kindermädchen gemacht. Ja, und dann 55 haben wir dann geheiratet. Wie wir geheiratet haben, hatten wir nichts, nichts, wir haben möbliert gewohnt. Also geheiratet haben wir in Wien und dann sind wir nach Mülheim an der Ruhr gezogen, weil er war Versicherungsmensch, weil er hatte ja nichts gelernt. 300 Mark hat, glaube ich, mein Mann verdient.
Nach dem Tod ihres Mannes ist Prinzessin Schöneich Karolath ins Schloss Ereshofen eingezogen.
Ich wurde nur so befragt, ungefähr wie viel ich Rente habe, nicht? Und da wurde festgestellt, ja, du zahlst so und so viel und ich habe nichts unterschrieben und Sie haben nichts unterschrieben. Also ich kann jederzeit, glaube ich, an die Luft gesetzt werden.
Dann zeige ich Ihnen hier nochmal die Kapelle.
Im Erdgeschoss zwischen Bügelzimmer und Küche befindet sich die kleine mittelalterliche Kapelle des Schlosses.
Das ist hier der alte Teil. Der ist 1399 entstanden, dieser Teil. Und dann hier sind die ganzen Verstorbenen, diejenigen, die hier gewohnt haben.
Gräfin Schulenburg zeigt auf die Ahnentafel neben der Kapellentür. Die Liste der adligen Fräuleins, die seit 1920 in Schloss Ereshofen schon gelebt haben, ist lang.
Die Gräfin Strachwitz hat den Garten hier gemacht. Die Gräfin Westphalen, das sind hier Cecilia und Maria, glaube ich, war es. Nee, Hugoline und, weiß nicht, wenigstens hatten wir zwei Schwestern Westphalen. Dann hatten wir hier die Lilienfeld, Magnus, Schweppenburg, Geier, Schweppenburg. Im Prinzip so der ganze katholische Adel hat hier gewohnt. Hier sind jetzt 6 Bänke. Die Damen haben sich alle ihren festen Platz ausgesucht. Da darf eigentlich auch niemand anderer hin. Wenn doch einer kommt, der hier fremd ist, dann ist das mit gewissen Schwierigkeiten verbunden.
Gräfin Schönburg-Lauchau ist auf dem Weg in ihr Zimmer. Sie holt ihre Kreislauftropfen.
Ja, stellen Sie sich vor, ich war mal sowas von fit. Aber es ist alles so weit weg.
Seit 10 Jahren wohnt sie nun im Schloss Ereshofen. Eigentlich hätte sie gut heiraten oder sich eine solide Rente erarbeiten müssen. Doch es hat nicht sollen sein.
Also Abitur gemacht nach dem Krieg in einer Klosterschule hier in der Nähe. Ich wollte ja möglichst schnell unabhängig sein, dass ich nicht immer bitten musste um Geld und so. Und habe deshalb geschaut, dass ich was studieren kann, dass ich dann tolle Geld mache. Dann wollte ich eigentlich Medizin studieren, das ging mit dem Numerus Clausus nicht. Und dann hat meine Tante hat gesagt, ich sehe schon, das wird nichts. Komm mal zu mir nach Monte Carlo, das habe ich dir nicht zweimal sagen lassen. Hab Tennis gelernt, Französisch gelernt, Ballett gelernt und habe eine herrliche Zeit dort gehabt. Die Partys waren dann im Sommer. Und das war vor allem eben gerade in Monte Carlo, weil Monte Carlo ist ein teures Pflaster. Da waren Herren, sagen wir, die früher reich waren und durch den Krieg alles verloren haben, aber doch nicht alles verloren, sondern sie doch noch Geld hatten. Sagen wir, weil sie eine Großmutter in Amerika hatten. Was heißt aus dem Haus Siemens? Denke ich jetzt an Herrn Baron Buxhoeven, der auch ein großer Verehrer von mir war. Der war allerdings schon ein ganzes Stück älter. Ich war Anfang 20, der war Ende 40. Aber wir haben sogar ans Heiraten gedacht. Die Buxhoeven kamen aus dem Baltikum. Da waren ja die Russen schon längst. Haben sie genauso rausgeschmissen wie uns. Sagen wir, seine Mutter war eine Siemens. Daher kam das Geld rein, dass er sich sowas leisten konnte. Das war der Siemens-Clan. Wir haben heute noch genug Geld. Es waren für mich eine Welt für sich. Und meine Tante war begeisterte Casino-Geherin und da durfte ich immer mitgehen. Sie hat mir so ein bisschen Geld gegeben, dass ich auch ein bisschen spielen konnte. Aber es ist natürlich folgendes, man hat in diesem Alter etwa, wirst du heiraten oder machst du einen großen Beruf, verdienst einen Haufen Geld. Oder wie entscheiden sich jetzt deine Wege? Aber mir war klar, dass das ganze Leben nicht nur aus Monte Carlo besteht. Es sei denn, dass man wirklich einen reichen Mann heiratet. Das hätte mir schon auch gefallen.
Das ist der sogenannte Spiegelsaal.
Es glitzert und funkelt. Der Lieblingsraum von Gräfin Schulenburg, der Äbtissin des Damenstifts, ist der Spiegelsaal. Vielleicht nicht ganz so prächtig ist er wie der Spiegelsaal im Schloss Versailles, wo 1871 König Wilhelm zum deutschen Kaiser gekrönt wurde. Das Paradezimmer wird meistens an Feiertagen genutzt. Durch die Fenster scheint die Sonne auf die Spiegelflächen.
Ich habe jetzt zum Beispiel Ostern habe ich hier mit Ihnen gefeiert. Da haben wir da gegessen. Und hier vorne war das Buffet, da haben wir so einen Brunch gemacht, einfach weil das so ein schöner, heller Raum ist. Ich habe wirklich versucht, hier im Hause eine Atmosphäre zu schaffen, die auch eben etwas kultiviert ist. Dass die Servietten ordentlich sind und nicht nur einmal die Woche, sondern wenn es sein muss, jeden Tag gewechselt werden, dass es ein gepflegtes Haus ist. Und dass die Damen das auch um sich haben.
Meißner Porzellan. Das erkennt man an den zwei gekreuzten, Säbeln. Das ist das Zeichen von Meißen, diese gekreuzten Säbel da.
Im Wohnzimmer von Gräfin Spee hängt ein riesiger Leuchter aus Meißner Porzellan an der Decke. Er gehört nicht zum Schloss Ereshofen, sondern ist Gräfin Spees Erbstück.
Soll der nicht an so einer Kette hängen, sondern der muss umwickelt sein mit einem schönen Seidentuch. Aber ich habe keins in der Farbe. Also hängt er so. Man kommt ja auch schlecht dran. Ich wasche ihn einmal im Jahr. Vor bei Angst, da lege ich immer ein dickes Frottee-Handtuch ins Waschbecken und dann wird er gewaschen und vorsichtig in der Luft getrocknet und wieder aufgehängt. Man kann ja alle abnehmen, die Dinger hier. Meine Mutter schon als Kind gehabt. Ich glaube, sie hat ihn geerbt, aber ich weiß nicht von wem. Mein Bruder hat letztens noch gefragt, wo hat die Mami ihn her? Hab ich gesagt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Der hing immer bei ihr im Wohnzimmer. Im Krieg war er im Wäscheschranken, Kinderzimmer und ausgerechnet da ist eine Granate reingeflogen. Aber er war so eingewickelt in Watte und Windeln und Fratte und Badetücher. Es ist ihm nicht viel passiert, aber es sind natürlich viele kleine Stücke abgebrochen.
Gleich gibt es Kaffee. Die Gräfin macht sich auf den Weg.
Jetzt sind wir oben am Gang. Und hier ist die große Treppe hinunter in die Steinhalle. Die kam dies aber zu, aber man kann sie sehen wenigstens.
Überall stehen riesige Schränke an den Wänden. Der Adel hat große Möbel, weil in den Schlössern so viel Platz ist.
Großzügiger als in Häusern, alles große Gegenstände.
Das kann man überhaupt nicht verwenden mehr. Verschiedenen Sachen weine ich nach, aber ich denke oft, bei 8 Geschwistern hätten wir uns vielleicht furchtbar gerauft, wer was kriegt oder nicht kriegt oder so. Selbst bei uns, die wir doch unsere Möbel zum Teil in Museen stehen haben in Sachsen, ja, wir wüssten gar nicht, was wir damit machen sollen. Heutzutage, und die Gloria könnte es vielleicht noch irgendwo, aber die ist ja auch voll in ihrem Schloss.
Gräfin Schönburg-Glauchau greift nach der Zuckerzange. Zum Verdauungsplausch nach der deftigen Bratwurst haben die Damen die Räumlichkeit gewechselt und sitzen nun im Mokka-Salon, ganz unstandesgemäß im gutbürgerlichen Biedermeier-Interieur. Geschichtlich betrachtet war es ja eigentlich umgekehrt. Das Bürgertum, das mit der industriellen Revolution immer wohlhabender wurde, nahm sich die pompösen Möbel aus den Schlössern des Adels zum Vorbild und stellte damit seine Villen und Stadthäuser voll. Gräfin Schossberg hebt das Mokkatässchen.
Das sind Scheußlichkeiten. Viele Bürgerliche, die haben das ja auch das furchtbar, die haben ja das alles übertrieben. Die haben dann Möbel, die in einem Schloss passen, die Sessel und dieses etwas, alles war zu pompös. In einem Schloss wirkt es nicht pompös, aber im Stadthaus wirkt es pompös.
Auf dem rot-gelb gestreiften Sofa neben Gräfin Schassberg sitzt Gräfin Schönburg-Glauchau.
Zucker. Eins, zwei. Ja, ich habe es eigentlich mehr erlebt, wie sich die Leute haben sich dann aus dem Schloss auch bedient. Die Leute im Dorf haben gedacht, bevor die Russen hier alles kurz und klein schlagen, holen wir uns lieber Sachen raus, die wir noch gebrauchen können. Und wie ich dann nach dem Krieg wieder drüben war in Sachsen, ich bin die Leute besuchen gegangen, die früher bei uns angestellt waren, und habe gedacht, ach, schau sie mal an, was da steht, die kenne ich doch, den Schrank. Aber da passt aber nicht gut rein. Wenn man adelig ist, tut man manchmal lächeln über die Nicht-Adeligen, die besonders vornehm sein wollen. Sie stellen sich vor, dass es ein glücklicheres Leben ist, kann ich mir nur vorstellen.
Gräfin Schönburg-Glauchau wirft den Kopf zurück und bohrt ihren Blick in den Stuck an der Decke.
Ich habe als Kind immer gesagt, ich heirate nie ins Bürgertum. Das ist ein großes Risiko, wenn man es macht. Adel und Bürgertum zusammen heiraten. Es ist riskant, weil sie doch nicht von Kindesbeinen an darauf vorbereitet waren, doch in einer Stelle zu stehen, die eine Rolle spielt. Ganz oben ist die Kaiserin, darunter die Königin, dann schon die Erzherzoginnen. Das sind also die aus den kaiserlichen Familien. Dann Prinzessinnen, ob königliche oder auch fürstliche Häuser. Fürstin noch über den Herzogin. Dann gibt es die fürstlichen, die erlauchten Gräfinnen und die normalen Gräfinnen. Das Bürgertum ist doch von Anfang an irgendwie anders erzogen, dass sie genug große Autos haben, genug Fernsehen haben, wollen halt einfach, dass das Geld mehr wird. Und Adel hat meistens Geld gehabt zumindest, war von vornherein, hatte der meistens mehr Geld als das Bürgertum und musste deshalb gar nicht so nach dem Geld schauen. Es war nicht so dieses höchste Ziel, dass man reich ist. Man war es, man hat eigentlich nicht einmal drüber geredet.
Gräfin Galen knabbert einen Keks.
Das ist ein Beibiss. Ein Biss, der dabei gehört. Keks oder Schokolade oder Praline hinterher oder irgend so eine Kleinigkeit zum Mokka. Beibiss.
Gräfin Schassberg gießt sich einen Mokka nach und nickt.
Ja, das sollte man auch ein bisschen aufrechterhalten, diese alte Tradition. Wie man isst, nicht? Wenn Sie heute in ein Restaurant gehen oder ein gutes Hotel, wie teilweise die Menschen essen, das ist wirklich keine Freude, nicht?
Hinten in der Ecke an einem Fenster des Mokka-Salons sitzt ein Adelsfräulein im Sesselchen und schneuzt in die Serviette. Gräfin Galen und Baronin Warburg scheinen damit nicht ganz einverstanden zu sein.
Ja, es gibt auch Adlige, da frage ich mich wirklich, wo die ihre Erziehung genossen haben.
Ja, da kannst du nichts machen.
Ja. Ja, aber wenn das doch von klein auf in einem steckt, Ali, dann dürfte man das doch nicht vergessen. Ja, also ich frage mich wirklich.
Einige können nicht Bitte und Danke sagen zum Beispiel.
Ja, dass man auch schon mal an diesem Messer leckt, das gibt's auch.
Serviette schmolzt.
Ja. Aber man hat zu Hause, hat man sehr auf die Manieren geachtet.
Wir haben es anders gelernt, nicht?
Ja, genau. Ich habe gelernt, ich muss alles essen, was auf dem Teller
was
liegt.
Was man sich nimmt, muss man
ja
essen.
Genau, das lernte ich auch.
Weil die Möhren ein bisschen hart sind, sie auf dem Teller zu lassen.
Und wenn ich das mittags noch nicht gegessen hatte, dann wurde das abends noch mal gewärmt.
Ja.
Und wenn das abends auch noch nicht weg war, dann gab es das nächsten Tag zum Frühstück. Aber kalt. So lange, bis das alle war.
Gräfin Dehm reibt sich die Augen.
Ja, eine Art Disziplin wurde uns beigebracht. Wir müssen alles essen, was auf dem Teller kam. Das war auch so eine... Weil die Leute auf einem geschaut haben, besonders in unserem Ort. Mein Vater hat ja Kohlengruben besessen auch. Sehr viele Arbeiter. Es waren viele. Und die Arbeiter waren ja damals nicht so sehr gut bezahlt. Die mussten ja sehr sparen mit dem Essen und so.
Gräfin Galen und Baronin Warburg angeln sich noch einen Beibiss von der Etagere.
Man lernt eine gewisse Selbstbeherrschung.
Genau. Also, ich habe mich auch immer bemüht, aber manchmal stank mir das natürlich auch. Gell?
Schön drehen den Nacken. Weit über die Schulter schauen, die Halswirbelsäule bewegen.
Ein bisschen Bewegung nach dem Mokka.
Noch ein bisschen.
Jeden Montagnachmittag kommt eine Trainerin mit Musik ins Schloss und motiviert die Prinzessinnen und Gräfinnen zu Durchblutungsübungen. Vom Kopf bis hinunter zu den Zehenspitzen.
Der Kopf kippt zur Seite. Wir lassen das Ohr zur Schulter ziehen.
Nicht alle Damen lieben das Gezappel, wie sie es nennen, und widmen sich anderen Beschäftigungen.
Ich habe jetzt 8.
Du hast 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Gräfin Schassberg trumpft mit Herz.
Das ist unser Sommerplatz hier. Da drüben ist der Springbrunnen, wo wir immer baden. Und das ist die schöne Liege, da kann man dich nachher hinlegen.
20.
Hast du in meine Karten geschaut?
Herz.
Das Gräf ist 12 und Caro ist 9.
Ach so.
Ich denke, du kannst Skat.
Gräfin Schönburg-Lauchau hat die Skatregeln vergessen. Gräfin Schassberg sammelt die Karten ein.
So, jetzt genug.
Oben im zweiten Stock des Schlosses sind Gräfin Schassbergs Wohnräume. Beziehungsweise bei 120 Quadratmetern kann man sagen, ihre Gemächer.
Schön. Anständig,
nicht?
Auch die Aussicht ist anständig. Alles grün, soweit das Auge reicht. Auf einer Wiese grasen undefinierbare Tiere. Kühe sind es nicht.
Hier sind unsere Auerochsen. Jetzt sind 5 neue Kälber geboren. Die ganze Herde wandert hier rum. Die sind immer, werden nie gefüttert, nicht? Sind wild und werden auch geschossen.
Der Adel schießt sein Essen.
Also wir essen sie schon, aber sie müssen geschossen werden.
Am Fenster mit Blick auf die Auerochsen stehen 2 Sessel und ein Beitisch. Auf dem Tischchen liegt eine Zeitschrift, um nicht zu sagen ein Fachblatt.
Frau im Spiegel.
Ja, Frau im Spiegel.
Das lieben wir zu lesen.
Ja.
Noch alte Zeiten, die noch Illusionen von früher, nicht? Herrlich, alle lesen das. Es ist auch etwas tröstlich, dass es immer noch was Schönes gibt und dass sie sich noch immer mit Äußerlichkeiten schmücken können. Es gibt auch noch die alten Familien, die ihre Besitze noch erhalten haben. Das ist doch noch ein ganz anderes Leben, als wir es jetzt leben, nicht? Das sind ja doch noch zwei verschiedene. Es ist doch ein großer Unterschied, nicht? Und das spüren, lassen sie auch manche spüren, würde ich sagen.
Gräfin von Schassberg zupft an ihrem Ohrring.
Wir sind alle enteignet worden. Bin in Schlesien geboren und mein Mann stammt aus Ostdeutschland. Er ist auch enteignet worden. Aber bei uns wurde zu Hause, wir haben sehr, sehr, sehr armselig gelebt und sehr bescheiden. Aber es wurde nie von der Vergangenheit gesprochen und gejammert. Selbstdisziplin. Wir waren 5 Töchter und wir wurden sehr, nicht streng, aber doch sehr darauf geachtet, dass wir uns nicht gehen ließen. Nicht genau wie wir, wir haben auch hier so kleine Querelen, aber es gibt nie eine wirklich unangenehme Situation. Da hat jeder genug Kontenance, das wirklich bei sich zu behalten, nicht? Dass man sich wirklich unfreundliche Sachen laut an den Kopf wirft. Du blöde Ziege, oder das tut man einfach, das würde ich nie machen.
Prima, wir schaffen einen weiteren Durchgang. Beine heben und wieder wippen.
Die Damen im Gymnastikzirkel sind inzwischen bei den Übungen für die Beine angekommen. Anstrengend ist das.
Bewegen, immer weiter bewegen. Die bunten Tücher flattern hier so ein bisschen zwischen ihren Füßen.
In der Tür steht Gräfin Gümnich im Trainingsanzug. Sie ist gut in Form, denn sie war früher Pferdetrainerin.
Auf der Rennbahn ist ein wunderbarer Job. Bin dann gleich Trainer von Rennpferde geworden. Rennpferde.
Annemarie Gräfin Beisel von Gümnich ist Holländerin. Und ihre Vorfahren zählen zu den ältesten rheinländischen Adelsgeschlechtern. 1934 ist sie in Indonesien geboren. Vom 16. Jahrhundert bis 1943 war Indonesien eine holländische Kolonie, Niederländisch-Indien. Die koloniale Eroberung begann 1596 mit der Landung der Niederländer auf der Insel Sumatra. Ende des 19. Jahrhunderts legten die Kolonialherren dort große Tabakplantagen an.
Mein Großvater ist damals aus Deutschland nach Sumatra emigriert und der hatte eine Plantage, einen Besitz. Mein Vater hat beim Gouvernement gearbeitet und beim Geburt ist meine Mutter krank geworden, Tuberkulose, ist gestorben und ich bin dann als Baby nach Holland geschickt. Mein Großvater von Mutterseite, der hat mich großgebracht. Und ich bin Gräfin, weil mein Großvater war Graf. Aber in Holland gibt's keinen Graf. In Holland haben wir nie einen Titel geführt. Aber in Deutschland wohl, so ich stehe auch in das deutsche Adelbuch. Aber wir haben da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich wusste es auch gar nicht, dass ich Gräfin war. In Holland gebrauch bloß nicht einen Titel, dann wirst du nicht mehr angeguckt. Die sind dich aufgeblasen.
Ich habe immer gerne Gesellschaften gegeben. Das kann ich hier nicht mehr. Und ich bin ein großer Verdi- und auch Mozart-Fan.
Baronin Warburg findet die Mozart-CD nicht. Sie ist zu Besuch bei Gräfin Galen, die 3 Türen weiter wohnt.
So laut. Dann kriege ich Ärger mit den Nachbarn.
Gräfin Galen schließt ein offenes Fenster. Circa 30 Quadratmeter groß ist der Raum und 5 Meter hoch.
Hier ist das Wohnzimmer. Nebenan habe ich ein kleines Schlafzimmer, wo eben das Deckengemälde der Attraktion ist. Ja.
Wenn Adelheid Gräfin von Galen in ihrem Bett liegt, dann schaut sie auf den schönsten Mann der griechischen Mythologie.
Der Adonis ist das.
Nebenan im Wohnzimmer hängt noch ein Mann. eingerahmt über der Kommode. Berühmte Verwandtschaft, erklärt die Gräfin.
Das ist der Kardinalbischof von Galen. 33 ist er Bischof geworden und 46 ist er als Kardinal gestorben. Ja, hauptsächlich durch seine Predigten gegen Anästhesie und solche Sachen gewettert hat. So Sachen, die Nazis machten und die anderen nicht haben wollen.
Clemens August Kardinal Graf von Galen hat zu Zeiten des Nationalsozialismus Reden gehalten gegen die Euthanasieprogramme der Nazis und ist deshalb in die Geschichtsbücher eingegangen. 2005 wurde er selig gesprochen.
Und das bin ich. Ich bin Dezember 24 geboren. Ne?
Gräfin Galen ist in einem Schloss in Westfalen geboren, in Diestede. Die Gräfin knallt einen kleinen runden Weinuntersetzer aus weißem Porzellan auf den Tisch.
Ja.
Darauf ist Schloss Krassenstein abgebildet. Solche Untersetzer kann man in Andenkenläden in der Region kaufen.
Da bin ich geboren, das gehörte meinem Großonkel damals. Diestede, Schloss Krassenstein, zwischen Beckum und Lippstadt, also Münsterland. Und da durften die wohnen, die Eltern. 1919 haben meine Eltern geheiratet. Und das sind meine Eltern als Brautpaar. Meine Mutter kriegte Alimente von zu Hause, Neuburg, ne? Das ist Schloss Neuburg, das ist bei Gülden, das ist holländisch. Weil die Damen das nicht erben durften und dann kriegt es der Bruder meiner Mutter. War eben nichts mehr da, ne?
Gräfin Galens Mutter hatte nichts auf der Kante, weil Frauen die Familienbesitztümer nicht erben konnten. Die adligen Töchter heirateten in andere Besitztümer hinein. Aber Gräfin Galens Vater hatte auch nichts, weil er nicht der erstgeborene Sohn war. So schrieb es das adlige Erbrecht vor, bis am 11. August 1919 mit der Weimarer Reichsverfassung die, wie es hieß, Vorrechte oder Nachteile der Geburt oder des Standes aufgehoben wurden. Und auch für den Adel die bürgerliche Erbfolge galt und alle Brüder und Schwestern sich ein Schloss teilen mussten. Aber 1919 hatte der ältere Bruder von Gräfin Galens Vater das Schloss schon geerbt, sodass der leer ausging.
Die nachgeborenen Brüder kriegten eben nichts, nicht? Die Ältesten schleppten das Gut an, das musste zusammenhalten. Und die nachgeborenen Brüder, die wurden entweder Militär oder Advokat oder ich weiß nicht, was sie alles machen, nicht? Auf jeden Fall mussten die sich selbst durchschlagen. Die Armut kam nicht von, ich weiß nicht wo, aber eben, weil sie eben nichts kriegten, nicht?
Auch Gräfin Galen hat, genau wie ihre Mutter, nicht in ein wohlhabendes Haus hineingeheiratet.
Weil ich keinen Kerl gekriegt habe.
Gräfin Warburg setzt sich neben Gräfin Galen auf die Couch. Sie war auch nie verheiratet.
Mich hat keiner gewollt.
Gibt's keine für uns.
Gräfin Galen schaut Baronin Warburg an.
Ja, von meinem Jahrgang sind sehr viele abgeschossen worden, ne? Von den Jungs. Mein Jahrgang war natürlich durch den Krieg sehr reduziert, ne? Ich meine, die Jungs, Jahrgang 24, die gab's kaum noch, ne? Es waren auch sehr viel gefallen im Krieg, ne? Und dadurch gab es eben auch sehr viel mehr unverheiratete Frauen.
Die Männer waren meistens tot. Denn wenn ich auf Festen war, dann war es immer so, wir mussten uns dann zwei Damen einen Herrn teilen. Und nachher habe ich mir gesagt, also ich muss nicht heiraten. Nur heiraten, um verheiratet zu sein, da war ich nicht der Typ dazu. Und da war der Moment, ja, wohin gehe ich jetzt? Ich musste ja von irgendwas leben. Von nichts kommt ja nichts. Und von einer Familie zur anderen wollte man ja im Grunde auch nicht immer. Ja, ich wäre nie zu meinem also Bruder gegangen. Nee, obwohl die genug Platz hätten.
Die zweitschönste Zeit nach Monte Carlo war für mich ja die Zeit, wo eben mein Vetter Fürstenberg eine Yacht hatte und damit immer in die griechischen Inseln gefahren ist. Und da durfte ich immer mitfahren. Das war der Himmel auf Erden.
Gräfin Schönburg-Lauchau sitzt in ihrem Zimmer am Fenster, hat die Füße auf den Sessel gelegt und nippt an einem Gläschen Brombeerlikör.
Wenn man schwimmen wollte, hat man sich eine schöne Bucht ausgesucht. Und da sind wir dann runter über Italien, das Ganze durch, Straße von Messina, rüber nach Korfu. Von Korfu wieder ganz rundherum, Peloponnes, des Piräus oder so. Es war immer was los.
Gräfin Schönburg-Lauchau zeigt hinter sich. An der Wand hängt ein Foto vom Hafen von Korinth. In Korinth sind sie durch die Bars gezogen.
Das war himmlisch, himmlisch.
Und dann hat sie ein Kind bekommen. Ein uneheliches Kind, betont sie. Das kommt in den besten Familien vor.
Da habe ich halt bei diesem Ausgehen, nachts ausgehen, einen Mann kennengelernt und man war betrunken und da passiert sowas halt schnell.
Das ist ja ein Skandal.
Damals ja. Es wurde also sehr verheimlicht. Gerade die Verwandtschaft, Schande und dass man sich verstecken muss. Das war schon arg.
Gräfin Schönburg-Lauchau trinkt noch ein Schlückchen Brombeerlikör.
Ich habe das süße Leben genossen. Ich war halt ein Rebell.
Hinter dem Schloss geht langsam die Sonne unter.
Aber nicht nass.
Gräfin Schossberg und Gräfin Gümnich nehmen noch rasch ein Bad im Springbrunnen.
Okay, klatschen. Ja.
Die armen Prinzessinnen von Ereshofen. Mittellose Adelsdamen und ihr Schloss. Ein Feature von Anja Kempe. Es sprach Sascha Maria X.
Baronin Warburg trifft Vorbereitungen für den Abend.
Jetzt gucke ich erst noch mal, was ich da für einen Wein in den Eisschrank stelle. Du hast gerne immer ein bisschen trockeneren.
Keine Ahnung. Wir haben beide gern süß, aber das ist nicht so vornehm.
Regie und technische Realisation Anja Kempe. Redaktion Walter Filz. Südwestrundfunk 2014.